Wenn ihr unseren Podcast schon kennt oder mal durch die Folgen gescrollt habt, sind euch sicher einige spannende Studienfächer aufgefallen, die sich anhören, als stecke dahinter ein Was-ist-was-Buch. Archäologie, Ägyptologie oder erst kürzlich eine Folge zu Altgriechisch, also die Sprache und Kultur des antiken Griechenlands. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für alle, die solche Themen interessant finden. Wir sprechen mit Laura und Laura studiert einen Studiengang, der all das vereint. Der Name ist ein echter Zungenbrecher, Archäologien und Philologien in den Altertumswissenschaften, kurz ALFA. Falls ihr euch für vergangene Kulturen, alte Schriften und geheimnisvolle Ausgrabungen begeistert, bleibt unbedingt dran, denn ALFA verbindet spannende Disziplinen wie Ägyptologie, Archäologie, Altorientalistik, byzantinische Archäologie und viele mehr. Klingt nach einer Zeitreise, oder? Schauen wir mal, was Laura uns darüber erzählt und keine Sorge, wir klären alle diese Begriffe auf jeden Fall noch. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hallo auch an meine Kollegin Annabelle.
Hallo.
Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Jetzt erstmal hallo an dich, liebe Laura. Schön, dass du da bist und uns heute von diesem spannenden Studiengang erzählst.
Hallo.
Laura, wir fangen immer mit derselben Frage an. Das heißt, du kannst erstmal erzählen, wie bist du denn überhaupt auf diesen Studiengang gekommen? Der ist nämlich noch ganz frisch und neu. Ich glaube, den gibt's noch gar nicht so lange.
Also ich würde dazu ein bisschen ausholen.
Sehr gerne.
Ich habe zuerst nach der Schule gar keine Ahnung gehabt, was ich machen wollte. Mhm. Und habe dann erstmal ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht.
Mhm. Cool.
Und habe mich dann auf einer Feldbegehung mit einem Landwirt darüber unterhalten, wie er dazu gekommen ist. Und er meinte dann, dass er eigentlich immer was anderes machen wollte, aber jetzt muss er Landwirt sein.
Okay.
Und irgendwie dachte ich mir, okay, eigentlich will ich das ja auch gar nicht machen und ich will eigentlich was mit Kunst machen.
Ja.
Und habe dann erstmal gedacht, okay, was kann man in der Nähe machen und habe gesehen, hier kann man Kunstgeschichte studieren.
Mhm.
Und bei der Fächerwahl habe ich gemerkt, okay, ich brauche hier noch ein Beifach.
Mhm.
Und habe ganz ehrlich gesehen, ganz oben in der Liste war die Ägyptologie. Das fand ich so immer schon etwas interessant und dachte mir so, dann mache ich das einfach mal.
Ja.
Und während des Studiums habe ich gemerkt, dass mir das Fach sehr liegt und auch sehr viel Spaß macht. Und dann habe ich erfahren, dass man einen doppelten Bachelor machen kann, also quasi, dass man zwei Hauptfächer haben kann. Und währenddessen ist aber der alte Studiengang Ägyptologie ausgelaufen und eben dieser neue Studiengang Archäologien und Philologien in den Altertumswissenschaften entstanden.
Mhm.
Und ja, dadurch bin ich da quasi so ein bisschen reingerutscht.
Mhm.
Und jetzt ist das quasi mein zweites Hauptfach.
Ach, krass. Das heißt, du studierst immer noch Kunstgeschichte mit Nebenfach Ägyptologie,
genau.
Und hast jetzt einfach zusätzlich den Einfach-Bachelor, das ist ein Einfach-Bachelor, liebe Leute, ALFA dazu genommen. Also,
genau.
Ihr merkt schon, es ist wirklich, wie ich sagte, ein Zungenbrecher. Ich bin direkt drüber gestolpert, das jetzt nochmal zu sagen, Archäologien und Philologien in den Altertumswissenschaften. Okay.
Genau.
Mhm.
Ja.
Fangen wir doch mal mit den absoluten Basics an, weil es sind schon im Intro ganz viele Begriffe gefallen, die wahrscheinlich keinem irgendwas sagen. Und das ist schon auch im Titel des Studiengangs so. Was versteckt sich und verbirgt sich denn dahinter? Also was sind denn Altertumswissenschaften und was sind Philologien? Fangen wir mal damit an.
Also die Altertumswissenschaften sind ja quasi die ganzen Wissenschaften, die sich mit der älteren Geschichte, sage ich jetzt einfach mal. Also das geht ja, das Jüngste, was wir haben, geht ja, ich glaube, die byzantinische Archäologie bis 1400. Aber eigentlich ist ja, also vieles von dem spielt sich vor Christus ab oder kurz nach Christus. Und Archäologien beschäftigt sich quasi mit den materiellen, also mit den anfassbaren Hinterlassenschaften, das, was man quasi ausgraben kann.
Ja.
Und Philologien ist quasi das, was wir an Schriftträgern haben. Also irgendwelche Texte oder wenn irgendwas in Steine geritzt wurde oder so. Und das halt in den verschiedensten geografischen Räumen.
Sehr cool. Okay, super erklärt. Richtig gut. Also vielleicht auch nochmal für alle, also dieser Fachbegriff Philologien, das ist im Endeffekt einfach nur ein Fachbegriff für das Wort Sprachen. oder kann man so sagen, Sprachwissenschaft, ja. Wir haben hier zum Beispiel auch so ein Gebäude, das heißt Philosophikum. Das heißt nicht nur Philosophikum, weil da die Philosophie ist, sondern auch die Philologien. Und das sind die ganzen Sprachwissenschaften. Also daher kommt dieser Fachbegriff. Den könnt ihr eigentlich jetzt auch schon vergessen, weil merkt euch einfach alte Sprachen, ja, und alte Schriften. Und darüber haben wir ja auch schon zum Beispiel, also falls euch sowas interessiert, in der Folge zu Altgriechisch gesprochen. Wir haben auch schon eine Folge gemacht zu Ägyptologie. Wir haben auch schon mal eine Folge zur Archäologie gemacht. Aber heute ist es eben so besonders, weil einmal hast du, das habe ich im Vorgespräch schon gemerkt, einen sehr guten Überblick über all diese Themen und wie die auch zu unterscheiden sind. Und jetzt steigen wir doch einfach mal ein. Also du hast dann diesen Studiengang gewählt. Wie ist, hast du da eine bestimmte Schwerpunktsetzung? Wie ist denn dieser Studiengang überhaupt konzipiert?
Also genau, was steckt da so alles drin? Weil das ist ja eigentlich so das Coole, ja, dass man, wenn man sich für diese ganzen Dinge interessiert, die du gerade erklärt hast, und man sich nicht entscheiden kann, dann ist der Studiengang Alpha vielleicht genau das, was man wählen sollte. Ne? Kannst du uns da das genauer erklären, wie das denn aufgebaut ist? Also wie funktioniert das? Franzi hat ja eben gerade gefragt, ne, gibt es irgendwie eine Schwerpunktwahl?
Also es gibt im ersten Semester erstmal verschiedene Einführungsveranstaltungen. Also die muss man auch nicht alle im ersten Semester wählen, aber es wird empfohlen.
Wo man dann quasi alles hat?
Also es gibt einmal eine Vorlesung, die einen, also in einem ganzen Semester so einen Überblick über alles so ein bisschen schafft. Dass wenn man, also man muss sich theoretisch gesehen im ersten Semester noch nicht entscheiden. Also viele wissen auch schon, ich will jetzt irgendwann mal zum Beispiel Ägyptologie machen, das ist dann gut. Aber wenn man noch keine Ahnung hat, dann sieht man da so ein bisschen, okay, das finde ich interessant, das finde ich interessant. Dann gibt es einmal eine Übung über die, also sie heißt Mainzer Sammlungen, also über die ganzen Ausstellungsräume, sage ich mal, in der Uni. Jedes Fach hat ja also eine kleine Sammlung, zum Beispiel gibt es eine Skulptursammlung von der klassischen Archäologie. Und da lernt man auch so ein bisschen, wie das Museumswesen funktioniert, weil viele auch, also die ich kenne, wollen später mal in die Richtung reingehen. Und dann gibt es auch noch eine Einführung in die ganzen Berufe, die man erlernen kann.
Ach cool.
Also das ist ein, das heißt ein Berufskolloquium, beziehungsweise Berufsbilder, Innen- und Außensichten, das ist der ganze Name. Und da stellen jede Woche eine Person, die irgendeine Altertumswissenschaft studiert hat, stellt dann quasi ihren Berufsweg vor.
Ja.
Und dann kann man so ein bisschen sehen, ah, okay, das kann ich damit machen, das kann ich damit machen. Und dann kann man sich, also ich glaube auch erst im zweiten Semester eben dafür entscheiden, okay, ich will jetzt zum Beispiel Altorientalistik machen oder ein anderes Fach. Und das ist dann quasi das, was in einem Zweifach-Bachelor das Hauptfach wäre.
Okay.
Also das funktioniert ein bisschen so.
Okay, das heißt also am Anfang kriegt man so einen Gesamtüberblick über die unterschiedlichen Archäologien und Philologien, also die Altertumswissenschaften. Und dann muss ich mich für einen Schwerpunkt entscheiden, richtig? Und da gibt es dann unterschiedliche Schwerpunkte ja zur Auswahl. Kannst du uns über diese Schwerpunkte ein bisschen was erzählen?
Ja, also ich würde einfach mal mit meinem Hauptfach anfangen.
Das unbedingt.
Ist auch am Ende mache ich auch quasi meinen Bachelor in der Ägyptologie. Also das ist, zählt dann wie ein, ich sage jetzt erstmal normalen Bachelor in der Ägyptologie. Und ja, da untersuchen wir eigentlich so die materielle Kultur, also die Hinterlassenschaften von dem, was das alte Ägypten war. Das ist ja so circa 3000 vor Christus bis ein paar Jahrhunderte nach Christus. Eben von dem Bereich Ägypten und unten drunter dem heutigen Sudan. Und eben auch, das ist das Besondere in der Ägyptologie, da ist die Philologie und die Archäologie nicht getrennt. Also da lernen wir halt eben auch von der Sprache, also Hieroglyphen.
Ach, klar.
Also eben dieses, die Sprachstufe Mittelägyptisch und noch viele mehr.
Ach, krass.
Genau. Ja. Und was so zeitlich in dem gleichen Abschnitt passiert, ist dann die Altorientalistik. Nur eben, ich nenne es jetzt mal weiter im Osten. Also das fängt ja so im Irak an mit den Sumerern. Und es passiert auch viel in der Levante, dadurch, dass es eben zeitlich ähnlich mit der Ägyptologie ist, gibt es auch viele Überschneidungspunkte. Da hatte ich jetzt auch letztens ein Seminar, wo es um Briefe ging, die Ramses II., also ein ägyptischer König, einem König aus dem heutigen Anatolien geschickt hat. Also das ist sehr interessant.
Cool.
Genau, also dass man auch so ein bisschen sieht, wie war die Welt früher vernetzt. Das finde ich sehr interessant. Dann gibt es die byzantinische Archäologie, das findet quasi ein bisschen später statt. Also Byzanz, die sich dafür interessieren, kennen das Wort vielleicht schon mal. Das ist das, was ja die heutige Stadt Istanbul ist. Und das war, nachdem sich das Römische Reich um 400 in das West- und das Oströmische Reich getrennt hat, genau, geht es halt darum, was dann jetzt aus Byzanz passiert ist. Mhm. Und eben deren Hinterlassenschaften, aber eben den materiellen Hinterlassenschaften, weil es ist ja die Archäologie.
Ja.
Genau, dann gibt es noch die klassische Archäologie. Das ist das, was man so unter der griechisch-römischen Antike kennt. Also man lernt eben viel über die Geschichte des alten Griechenlands und Roms und wie diese Kulturen eben entstanden sind, was in der Politik damals so passiert ist. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen mit alte Geschichte zusammen, also die ersten Vorlesungen. Und die klassische Philologie ist eben der schriftliche Teil, sage ich jetzt mal dazu. Also man lernt da eben Griechisch und Latein. Zu Altgriechisch gab es ja letztens auch eine Folge.
Genau.
Die vorderasiatische Archäologie ist dann eben der Philologie-Teil zur Altorientalistik. Also die Altorientalistik untersucht halt eben die Sprachen und die vorderasiatische Archäologie eben deren Hinterlassenschaften, aber halt um die gleiche Zeit wieder.
Ah, okay. Mhm. Also das eine ist quasi das Materielle wieder und das andere ist wieder das Sprachliche oder die Schriften. Ja, genau. Okay.
Genau. Und die vor- und frühgeschichtliche Archäologie, die fängt sehr früh an, also wirklich mit dem Menschwerden. Also vor so 3 Millionen Jahren ist das ja alles, also sind ja diese ganzen Vormenschen, ich glaube, wenn das der richtige Begriff ist, langsam haben sich entwickelt und ist in Mainz auch viel mit dem, was quasi in Europa quasi welche Hinterlassenschaften dann da während der Jungsteinzeit passiert sind. Aber es geht auch bis zu dem, was dann später die Gallier und die Germanen waren, also bis quasi als auch die Römer quasi hier waren und die sich halt eben wieder ein bisschen überschnitten haben.
Das sind dann so Ausgrabungen, die man vielleicht schon mal irgendwie in der Presse hört, wenn dann irgendwie Ötzis ausgegraben werden, in Anführungsstrichen. Ich breche es jetzt sehr stark runter, aber sowas in der Richtung, ne? Ja, oder irgendwelche alten Gefäße, die in der Zeit benutzt wurden oder Werkzeuge, ne?
Genau, ja,
zum Beispiel. Okay, cool. Ja, krass, danke erstmal für diesen Grobüberblick. Wir gehen nochmal so ein bisschen tiefer rein oder ich versuch's nochmal zusammenzufassen, so grob. Also wir reden ja von Altertumswissenschaften, das hast du ja am Anfang schon gesagt, und das sind eigentlich die, aus denen man auswählen kann. Mhm. Und das sind dann immer entweder archäologische Schwerpunkte, also die sich so ums Materielle, um Ausgrabungen, um das wirklich, was man anfassen kann, drehen. Und dann gibt es noch die sprachlichen Hinterlassenschaften und Schriften, die, wo ihr sowohl lernt, diese Schriften zu lesen und auch diese Sprachen lernt. Also klar, bei der klassischen Philologie, oh Gott. Also bei den klassischen alten Sprachen, das sind dann Latein und Griechisch, das kennt ihr aus der Schule vielleicht, aber es gibt ja zum Beispiel bei dir in der Ägyptologie noch die Hieroglyphen und es gibt, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Altorientalistik auch nochmal diese Sprachen und Schriften.
Genau,
okay. Gut, ich glaube, so grob haben wir es jetzt, ne?
Ja.
Okay, cool. Und ich habe es jetzt auf jeden Fall verstanden.
Ja, okay.
Sehr cool. Weil das Krasse ist, um das nochmal ganz doll zu betonen, das ist ja das Tolle an diesem Studiengang, dass man fängt an und bekommt einen Überblick über all diese Dinge, von denen du jetzt gesprochen hast, um dann zu überlegen, was ist jetzt meins?
Mhm.
Kann man sich das so vorstellen?
Schon, ja.
Das ist eigentlich so cool, weil so viele Studis, die mit uns, oder Studieninteressierte, die mit uns sprechen, das sich eigentlich oft wünschen. Also, dass sie erstmal gucken können. Ich weiß zwar ungefähr, welches Thema mich interessiert, aber ich bin mir noch nicht sicher, was mein Schwerpunkt zum Beispiel sein soll. Und gerade in diesem Bereich hatte ich oft Gespräche, wo die Leute gesagt haben, ist es jetzt Ägyptologie oder ist es Archäologie oder ist es beides? Am liebsten will ich alles mal angucken. Und das ist jetzt in diesem Studiengang möglich, ja?
Genau. Man hat ja eben, dadurch, dass es nicht wie dieser klassische Zweifach-Bachelor aufgebaut ist, eben die Möglichkeit, sich dann einen affinen Bereich, heißt es, auszusuchen.
Mhm.
Also quasi dann wie eine Art.
Das ist zusätzlich noch, oder?
Genau,
zu dem Schwerpunkt.
Wie so ein Mini-Zweitfach, sage ich jetzt mal. Wo man sich dann eben noch, wenn man jetzt sagt, ich habe Ägyptologie, kann ich halt eben, also habe ich jetzt so, dass ich als Beifach die Kunstgeschichte eben habe. Ich kann aber auch, also ich habe das jetzt so gewählt, ich könnte aber auch sagen, ich könnte diesen Bereich, den ich interessant habe, nochmal in zwei splitten und sage, okay, ich mache Kunstgeschichte und noch so ein bisschen was klassische Archäologie. Und dann kann ich mich quasi breiter aufstellen, wie jetzt in einem normalen Zweifach-Bachelor.
Oder man kann auch nochmal sowas ganz anderes machen, wie zum Beispiel Ethnologie. Das hatte ich eben vorher nochmal nachgelesen, dass sowas auch geht. Also das ist echt total cool, dass ihr einmal diesen Schwerpunktsetzung habt, aber dann noch diesen affinen Bereich, wo man entweder noch mal was macht von diesen Schwerpunkten, den man nicht gewählt hat, oder sogar nochmal Module aus anderen Fächern. Finde ich total spannend, dass das geht. Also da geht irgendwie auch sowas wie Linguistik zum Beispiel oder auch Buchwissenschaften soll da gehen, Ethnologie geht, ja.
Genau, und dann, also man kann auch zwei, die nennen es Nebenfächer, aber es ist wirklich, also ich muss es nochmal betonen, es ist anders als im Zwei-Fächer-Bachelor, wo das nicht so, das ist nicht so ganz klar getrennt. Also ihr macht wirklich in Alpha einen Einfach-Bachelor, aber eben mit eurer Schwerpunktsetzung. Bei dir ist jetzt der Hauptschwerpunkt auf Ägyptologie und dann kann man eben nochmal wie so ein, ich nenne es mal Wahlpflichtfach. Also ihr, aus der Schule kennt ihr das ja auch mit den Wahlpflichtfächern. So ähnlich würde ich mir das vorstellen, wo ihr, und das ist halt das Besondere, wo ihr dann in ganz andere Fächer, die mit den Altertumswissenschaften erstmal gar nichts zu tun haben oder nicht unbedingt was zu tun haben, reingucken könnt. Und das ist zum Beispiel bei dir die Kunstgeschichte. Aber es geht auch, Annabelle, du hast gerade Ethnologie gesagt, da haben wir übrigens auch eine Folge zu gemacht. Es geht Buchwissenschaft, es geht alte Geschichte, es geht Linguistik und so weiter. Also ganz, ganz viele Sachen. Die Linguistik ist übrigens auch allgemeine Sprachwissenschaft, by the way. Also sehr viele Möglichkeiten, da irgendwie über den Tellerrand zu gucken in Fächer, die man einfach so interessant findet, ohne dass man jetzt sagt, ich will dieses Fach jetzt komplett studieren.
Ja.
Sehr, sehr cool.
Und das ist ja für den Arbeitsmarkt auch ziemlich cool. Also kommen wir später am Ende der Folge immer noch mal genauer drauf. Aber dass man da so viel Unterschiedliches reinpacken kann, was ja dann am Ende auch auf dem Zeugnis steht. Mhm. Und ja, das ist also richtig, richtig cool.
Erzähl doch mal, was interessiert dich denn eigentlich daran so? Also du hast ja das ganz bewusst irgendwann gewählt und hast gesagt, okay, Ägyptologie hattest du ja am Anfang als Nebenfach, wenn ich es richtig verstehe. Mhm. Und das hat dich aber jetzt anscheinend gecatcht. Also ja. Sonst hättest du ja nicht diesen Studiengang dazu gewählt. Was interessiert dich denn so sehr daran?
Also an der Ägyptologie hat es zuerst ein bisschen angefangen, dass mich die alte Sprache interessiert hat. Und dann ging es auch darüber so ein bisschen, wie hat die Welt früher funktioniert? Mhm. Also dieses, wie waren die Menschen vernetzt? Und ich war auch sehr überrascht, wie, also sie waren viel vernetzter, als man denkt. Und einfach wie die Politik funktioniert hat, wie der Handel funktioniert hat, aber auch wie die Menschen selbst funktioniert haben, ist ein blödes Wort, aber wie, dass man merkt so, ja okay, die Leute früher, die waren nicht irgendwie, weiß ich nicht, sehr heilig oder religiös, also dass sie einfach so genauso waren wie wir auch. So, sie hatten ähnliche Probleme, sie hatten ähnlich gedacht oder so, und dass es eigentlich so dieselben Menschen sind, die wir auch sind. Und das finde ich sehr interessant.
Ja. Mhm. Ja. Das heißt auch so ein bisschen bekommst du durch diese Beschäftigung auch so ein bisschen den Einblick in die Alltagskultur der Menschen damals? Also würdest du sagen, das war auch was dich interessiert hat? Wie haben die eigentlich gelebt?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube, das ist auch je nach Fach mehr oder weniger.
Mhm.
Aber in der Ägyptologie habe ich im vorletzten Semester eine zweite Sprachstufe noch gelernt, das sogenannte Neuägyptische. Mhm. Und in dieser Sprachstufe, sage ich mal, wurden viele Briefe hin und her geschrieben. Und dann haben wir uns auch verschiedene Briefe angesehen.
Mhm.
Und auch über die verschiedensten Themen. Da ging es auch einmal um einen Mordkomplott oder was weiß ich. Und dachte sich, okay, es ist jetzt dramatisch so, dass man kannte vorhin nur so diese heiligen Texte oder irgendwelche Lebenslehren oder so, und so hat man so ein bisschen in den Alltag also das ist jetzt nicht der Alltag, den wir jetzt noch haben, aber das fand ich sehr interessant. Und ich habe auch gehört, dass also ich weiß, dass in der Altorientalistik übersetzt man auch sehr viele Keilschriftbriefe oder auch, ich glaube, man übersetzt auch sehr viel Verwaltungstexte so ein bisschen, aber so diese ganze Bürokratie und so, das ist ja das, was man mit heute auch so ein bisschen Parallelen ziehen kann und so. Und das fand ich sehr interessant.
Sehr spannend, ob die später auch mal unsere ganzen bürokratischen Sachen übersetzen, die wir so produzieren. Aber hast du noch mal vielleicht dafür ein konkretes Beispiel? Also was gab es da irgendwie einen bestimmten Brief? Was steht da so drin? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Was ich auch interessant fand, was ich mir auch letztens in einem Blogseminar, was wir uns kurz angesehen haben, sind Gerichtsprozesse.
Mhm.
Und da ging es, beziehungsweise es war aus einem anderen Seminar, ging es konkret um Grabräuber. Mhm. Und dann ging es drum, weil, also in der Ägyptologie war ja nichts heiliger als die Königsgräber.
Ja.
Und dann ging es drum, okay, da wurde dieser Grab oder diese mehreren Grabräuber erstmal ausgefragt. Mhm. Und ja, habt ihr das und das gemacht? Und dann ging es auch drum, dass sie halt Durchmaßen dann dazu gebracht haben, auszusagen und so. Aber dann halt auch, was mit denen passiert ist und so. Und das fand ich sehr interessant, weil es, es ist halt eben ein anderer Alltag, aber es blickt noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen, würde ich sagen.
Ja. Sehr cool.
Das heißt, du hast die Fähigkeit, jetzt inzwischen diese Briefe selbst zu übersetzen und lesen zu können oder entziffern zu können?
Ja, also es ist...
Oder mit Hilfsmitteln.
Mit Hilfsmitteln, ja. Auf jeden Fall. Ja. Also, ja.
Wow. Was heißt Hilfsmittel? Erklär mal.
Zum Beispiel Paläographien, das ist jetzt auch so ein neues Wort, sage ich jetzt mal. Da geht's, sammelt es zum Beispiel diese ganzen Schreibschriftzeichen und zeigt einem, wie wird das eigentlich in der Hieroglyphe aussehen. Und dann kann man ein bisschen, also dass man quasi damit arbeitet, diese Zeichen so zu suchen.
Eigentlich ein bisschen wie ein Wörterbuch.
Ja, quasi
oder
schon.
Eher Schriftwörterbuch. Genau. Kann man sich, also ja.
Mhm. Genau. Okay. Oder generell mit den Hieroglyphen, dass man lernt, wie suche ich denn Zeichen, was ich nicht einfach quasi wie in einem Wörterbuch nachsehen kann. So, dass ich nicht sage, okay, bei E finde ich jetzt das Wort einmal, keine Ahnung.
Ja.
Sondern dass ich halt erstmal sehen muss, okay, was ist der Laut des Zeichens und wie kann ich das wo finden? Oder mit Zeichenlisten, dass ich quasi mit diesen Hilfsmitteln arbeiten kann.
Ja. Es gibt einfach eine Sammlung an Hilfsmitteln, wie ihr das entziffern könnt, kann man im Endeffekt sagen.
Genau.
Okay, und das sind wirklich Hieroglyphen, die du dann liest.
Genau.
Wow.
Crazy.
Super cool.
Wir sind so ein bisschen ja beim praktischen Teil, finde ich, von dem Studiengang mit diesem Hieroglyphen entziffern etc. Wie ist das mit Grabungen? Wie groß ist da so der Anteil oder was hast du da so gemacht?
Bis jetzt noch keine.
Ah ja?
Also ich habe mich jetzt erstmal für die nächsten Semesterferien für eine Übungsgrabung, also die werden hier angeboten, angemeldet und die finden in Mainz meistens am Kapellenberg statt. Also das ist, glaube ich, eine vor- und frühgeschichtliche Grabung, aber ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich noch nicht da war.
Aber also da ist schon eine Grabungsstätte, genau. Da arbeiten Archäologen schon an irgendwas. Und okay.
Genau, und da habe ich, obwohl es jetzt quasi nicht mein Fachbereich ist, eben die Möglichkeit, praktisches Wissen zu sammeln, um dann halt irgendwann mal, meistens so, dass man gefragt wird oder so, ob man dann mal mit nach Ägypten oder so mitkommen möchte.
Wow.
Also es ist bei uns auch, ist diese Archäologie am wenigsten. Ich weiß, dass die vorderasiatische Archäologie, die machen sehr viele Grabungs-, nicht Exkursionen, aber die sind sehr oft irgendwie, dass ich halt höre, dass sie irgendwie 8 Wochen oder so im Irak sind oder so und halt da die ganze Zeit auch graben. Das ist bei uns weniger.
Krass.
Weil wir uns halt durch diesen hohen philologischen, also durch den sprachlichen Anteil halt eben mehr mit Texten beschäftigen.
Ja.
Aber genau, ich weiß auch, dass in Italien gerade von der klassischen Archäologie eine Grabung ist. Die Grabungen, die sind auch nicht immer mit einer Universität. Manchmal sind da auch mehrere Universitäten, die da teilnehmen.
Ja.
Und dann hat man auch so ein bisschen den Austausch mit anderen Studierenden.
Cool.
Auch aus anderen Ländern, das finde ich sehr cool.
Mhm.
Genau. Mhm.
Sag mal, man lernt doch, vielleicht ist es auch eine blöde Frage, ich stelle sie trotzdem, man lernt doch wahrscheinlich auch Techniken, wie man zum Beispiel alte Schriftrollen irgendwie behandeln kann oder so. Also weil ich denke mir, da ist doch bestimmt irgendwie Schrift verblasst oder man sieht das nicht so gut. Lernt man da auch Methoden und Techniken, was man da so mitmachen kann?
Ich glaube, das kommt erst später, also im Bachelor jetzt noch nicht. Da geht es halt wirklich erstmal drum, diese Sprachen zu verstehen.
Mhm.
Aber diese ganze Methodik, sage ich mal, das ist was, was man später lernt, aber auch was man, glaube ich, eher so bei Praktika lernt, wenn man sich dann quasi selbst für was spezialisieren möchte.
Okay.
Und dann kann man irgendwo in ein Labor gehen oder so, dass diese Sachen untersucht.
Und du hast ja gerade schon gesagt, bei euch ist in der Ägyptologie eher so ein sprachwissenschaftlicher Schwerpunkt ein bisschen stärker quasi als der archäologische. Und vielleicht ist da auch nochmal der Hinweis ganz gut. Also wir haben auch in der Folge zu Altgriechisch, haben wir lang drüber gesprochen, über dieses, warum eigentlich mit alten Texten beschäftigen. Also warum soll man das machen? Da würde ich gerne mal deine Meinung dazu hören, weil es gibt, glaube ich, viele, die denken so, naja, also das ist irgendwie alles Vergangenheit und das spielt doch alles gar keine Rolle. Warum musst du dich jetzt hinsetzen in deinem Studium und Hieroglyphen entziffern und gucken, was wollte dieser Text uns jetzt sagen oder was wollte uns die Autorin, der Autor, der das geschrieben hat, was da. Also warum ist das relevant? Warum spielt es eine Rolle, diese Sachen noch zu machen?
Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen Wiederholung zu dem beim letzten
Sag's
Mal.
Sag's gerne nochmal, aber
ich finde es eben interessant, dass die Menschen früher auch die gleichen Probleme teilweise hatten wie wir. Zum Beispiel, auch wenn es so ein was Tragisches ist wie Hunger oder dass ein politisches System, also das war ja eine lange Zeit, da wurden diese Systeme auch umgebrochen oder dass es gab Streiks, es gab auch Epidemiewellen.
Ja.
Es gab, also das war sehr viel langwieriger, aber auch Klimawandelprozesse und so. Und ich glaube, man kann sehr viel davon lernen, wie die Menschen früher damit umgegangen sind.
Ja.
Mhm. Ich meine, gerade zur Sache Klima haben die Menschen ja sehr viel nachhaltiger gelebt wie heute.
Ja.
Mhm. Als heute, Entschuldigung.
Mhm.
Ja, genau. Ich finde, dass man die Vergangenheit nicht so als, ja, das war damals, abtun sollte, sondern dass eben Menschen, also
ja,
so wie wir halt, wie wir sind, dass man halt eben davon Lehren ziehen kann. Also es gibt ja auch Weisheitstexte, die halt so ein bisschen, die einem erklären, ja, wie man
Dinge machen könnte.
Ja, genau.
Also oder wie man mit Problemen umgehen könnte. Mit, ja, mit,
genau.
Mhm, und das ist halt immer noch, gilt eigentlich immer noch heute. So,
ja, ne? Also natürlich sind da auch veraltete Vorstellungen dabei, aber so diese Essenz, ging es auch einmal darum, zum Beispiel, dass man sich nicht übernehmen sollte oder so. Das ist, ich meine, das wird immer schwieriger im Alltag, aber so, aber diese Lehre von früher zu ziehen, das finde ich sehr interessant und auch sehr wichtig.
Also das heißt, du hast mal was gelesen, wo irgendwie drin stand, man sollte sich nicht übernehmen. Also das ist ja fast schon so ein Mental Health Thema, könnte man sagen. Und das war dann damals auch schon irgendwie ein Thema. Ja,
ja, ja.
Es ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil ich finde auch, also das kam auch in der altgriechischen Folge raus. Ich finde, das kam auch in der Folge evangelische Theologie und auch jetzt bald, wir machen bald katholische Theologie. Da kam das auch raus, dass dieses Auseinandersetzen mit diesen alten Texten, was ja die Theologien auch machen, zwar mit einem anderen Blick, sage ich mal, aber trotzdem ist es ja ein Auseinandersetzen mit sehr, sehr alten Schriften und alten Texten, uns ganz viel einmal darüber sagen kann, was für Probleme hatten die Leute und wir sind gar nicht so anders als die. Ne? Und was ich aber auch interessant finde, ist, das hat zum Beispiel der Student, der Altgriechisch studiert, doch gesagt, und ich kann mir das vorstellen, dass das bei Ägyptologie auch so ist, dass wenn wir diese Texte immer wieder anfassen, wir haben ja auch durch unsere Prägung, wie wir gerade, was unsere gesellschaftlichen Themen gerade sind, eine bestimmte Art, diese Texte zu lesen, zu interpretieren und vielleicht Sachen anders zu verstehen, als sie vor 50, 60, 100 Jahren verstanden worden sind. Und ich finde das auch einen super spannenden Aspekt.
Ja.
Macht dir das auch so ein bisschen? Also hast du das Gefühl, das spielt eine Rolle?
Total. Eben genau, weil wir jetzt gerade lernen, also gerade wenn es um Alltagstexte geht oder irgendwelche Metaphern, bekommen wir immer oft gesagt, wir sagen uns auch selbst, man muss sich von unseren westlichen Vorstellungen lösen, um diese Texte jetzt nochmal anzusehen.
Mhm.
Gerade weil Ägypten jetzt, ich sag's mal, auch kulturell entfernter von uns als zum Beispiel das alte Griechenland, auf dem ja viele Werte wie die Demokratie und so aufbauen.
Ja.
Und dadurch, das habe ich schon das Gefühl, vor 100 Jahren man sich davon nicht so distanziert hat, man jetzt anders auf diese Texte blickt und anders versucht, die Kultur nochmal neu zu verstehen, weil man eben sich bewusst machen muss, diese Distanz nochmal aufzubauen, um dann eben tiefer einzublicken, weil man einen anderen Blickwinkel verwenden muss.
Ja. Das ist ja auch echt ein guter Skill, ne? Also dieses Vermögen, sich zu distanzieren und die eigene Kultur und Gesellschaft, in der man lebt, von außen, das geht natürlich nicht 100%, aber zu versuchen, mehr von außen zu betrachten.
Ja. Okay, also das war jetzt ein großes Plädoyer für die Philologien, also für die alten Sprachen, sag ich mal, und sich da reinzuhängen und in die alten Schriften. Und ich finde, es zeigt auch nochmal so ein bisschen, warum dieser Studiengang mit diesen unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen so cool ist, weil man dann halt sagen kann, okay, was ist denn jetzt die Zeit, also die Epoche, der Zeitraum, mit dem ich mich beschäftigen will, oder was ist auch der geografische Raum, mit dem ich mich beschäftigen will? Was ist denn das, wo es mich am meisten reinzieht? Also bei mir wäre es ganz klar auch die Ägyptologie, ganz sicher. Also es war irgendwie, ich habe auch nicht umsonst dieses Beispiel mit den Was-ist-was-Büchern gebracht, weil das war wirklich echt das, was mich als Kind auch am meisten fasziniert hat. Also Ägypten, das alte Ägypten. Ich fand auch immer die ganzen, auch tatsächlich in der die Bibelgeschichten, die in dieser Zeit spielen, total interessant. Das sind immer die spannendsten Sachen, die spannendsten Geschichten, wie die Pharaonen da ja geherrscht haben und was alles so da eine Rolle spielt. Also ich kann das sehr gut verstehen. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir gucken, glaub ich, gleich noch mal ein bisschen in die Ägyptologie, aber jetzt wollte ich noch mal auf dein Nebenfach oder auf deinen Schwerpunkt gehen, wo du ja Kunstgeschichte machst. Was machst du denn da so? Mit was beschäftigst du dich denn da?
Also bis jetzt, dadurch, dass es auch mein Hauptfach ist, gehe ich jetzt erstmal die Schiene, dass ich das regulär quasi als Kunstgeschichte studiere und halt eben sehe, dass ich mir die Sachen dann dafür anrechnen lassen kann. Mhm. Weil in Alpha funktioniert es eben so, dass man sich für eine Zeitrichtung, sag ich mal, entscheidet. Mhm. Weil in der Kunstgeschichte sind wir ein bisschen unterteilt in Mittelalter, Frühneuzeit und Moderne. Mhm. Und dann kann ich sagen, okay, ich finde für Alpha Frühneuzeit interessant. Und dann kann ich gucken, welche Vorlesungen habe ich denn schon belegt, die ich mir dafür anrechnen lassen kann. Also das ist die Schiene, die ich fahre. Ich finde bis jetzt Mittelalter so am interessantesten. Mhm. Das hat mich so ein bisschen gecatcht. Ich hatte letztes Semester eine Übung zur Buchmalerei. Das finde ich sehr interessant. Mhm. Also ich denke, dass ich, falls ich das schaffe, noch ein Seminar in die Richtung zu belegen, was in die Richtung mache. Dadurch, das ist auch ein Faktor, warum ich dann Ägyptologie gewählt habe. Viele, dadurch, dass wir so klein sind, finden viele Veranstaltungen immer nur einmal im Jahr statt. Und dann habe ich in der Kunstgeschichte immer so ein bisschen opportunistisch gewählt, dass ich eben das wähle, was gerade in meinen Stundenplan passt. Und dadurch ist es sehr verschieden geworden, was aber auch gar nicht so schlecht ist, weil ich so einen großen Überblick über das Fach bekommen habe.
Sehr cool. Und was genau guckt ihr euch da jetzt an? Also hast du da ein paar Beispiele, sind das jetzt? Du hast gerade gesagt, Buchmalerei hat dich interessiert beim Mittelalter. Sind es dann auch manchmal Objekte oder kann das alles Mögliche sein? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Wenn ich das jetzt zum Beispiel auf Frühneuzeit übertrage, haben wir uns eine bestimmte Künstlerin angesehen, die zu der Zeit viele Selbstporträts gemalt hat. Und dann haben wir uns angeguckt, wie haben denn andere KünstlerInnen zu der Zeit Selbstporträts gemalt und wie wurde das aufgefasst. Also da sehen wir uns sowas an. Ich hatte jetzt eine Übung, das würde ich jetzt eher dann in die Moderne oder in die Gegenwart einordnen, dass wir uns mit Denkmälern beschäftigt haben. Also eben auch, wie die heutzutage rezipiert werden. Da haben wir uns auch Dinge aus der Zeit der Sowjetunion oder aus der Nazi-Zeit auch angesehen und damit geguckt, wie jetzt im Alltag damit umgegangen wird. Und das sind dann immer so verschiedene Themenschwerpunkte. Und es gibt eben auch zu jedem der drei Themen ein Pro-Seminar.
Ja.
Das wie eine Vorlesung, sag ich mal, fungiert, wo man dann eben einen groben Überblick zu dem Thema lernt.
Okay,
ja,
cool.
Ich würde gerne noch mal versuchen, so ein bisschen in den Anfang des Studiums einzutauchen, wo ja so Alpha ja auch so sehr präsent ist, weil man da diesen Überblick bekommt. Gab es da entweder eine Vorlesung oder irgendeine andere Veranstaltung, die dir noch präsent, also dir besonders präsent ist? Und kannst du da uns ein bisschen erzählen, was hast du da gelernt, was fandest du da spannend?
Also die Vorlesung, die den Überblick schafft, die habe ich leider noch nicht belegt. Da musste ich mir, aber da habe ich halt die Leute ein bisschen ausgefragt. Also sie haben erzählt, dass man da eben jede Stunde quasi was anderes lernt oder halt irgendwie einen Block hat von 2 Stunden Ägyptologie, 2 Stunden klassische Archäologie, 2 Stunden von Frühgeschichte und dass man dann wirklich so von allem so ein bisschen was quasi lernt. Mhm. Also dass, wenn man halt noch keine Ahnung hat, dass man dann sagen kann, okay, ich finde das interessant. Da gibt es auch eine kleine Klausur am Ende. Multiple Choice, dass man einfach so ein bisschen so sehen kann, okay, man hat alles so ein bisschen verstanden. Was ich eben sehr interessant fand, war dieses Berufskolloquium, von dem ich erzählt hatte, weil es eben so einen Überblick auch schon in die Zukunft gegeben hat, weil viele, wenn man sagt, okay, ich studiere Ägyptologie, heißt immer, ja, okay, was kann man denn überhaupt damit machen? Und dann muss man immer sagen, ja, das und das und das. Und so hat man so ein bisschen konkretere Antworten bekommen. Ja. Und auch, also ich persönlich weiß noch nicht so ganz, in welche Richtung es mal gehen wird, aber ich kann dann mehr Sachen auf den Tisch legen.
Sehr gut, ja. Da habe ich auf jeden Fall gleich noch eine Frage zu.
Ja,
ja, okay.
Genau, das fand ich sehr interessant.
Ja. Sehr cool. Vielleicht mal direkt dazu, du hast ja gerade schon gesagt, du kriegst manchmal so die Reaktion, wie Ägyptologie, warum das denn und was willst du denn damit machen? Ist das so eine klassische Reaktion von Leuten, wenn du erzählst, was du studierst? Also erstmal ist ja der Name schon mal sperrig, dann ist es auch noch ein Doppelstudium. Also du machst eigentlich Kunstgeschichte mit Schwerpunkt Ägyptologie und noch diesen Alpha-Studiengang. Wie ist denn die Reaktion von Leuten? Was ist so die klassische Reaktion? Was würdest du sagen?
Das Klassische ist, meistens, ich glaube, gerade wenn mich das ältere Leute fragen, ja, Ägyptologie, das finde ich auch immer interessant.
Also auch meine Assoziation.
So,
naja, ist doch so.
Und dann geht meistens die Kunstgeschichte so komplett unter. Ja. Aber dann ist es dieses so, eben, dass man sich so ein bisschen drüber unterhält, was dann, dass dann die Person das früher auch interessant fand oder irgendwas gerade in den Medien dazu gesehen hat. Und dann finde ich es aber irgendwie immer ganz cool, eben diesen Austausch zu sehen. Auch gerade was eben in den, ich nenne es mal, populäreren Medien, die nicht so komplett im Thema drin sind, so erzählt wird. Oder beziehungsweise was da eben das Thema ist und was halt eben bei uns das Thema ist. Und das finde ich interessant, so ein bisschen zu vergleichen. Und dann kommt halt immer diese Standardfrage, ja, was kann man damit eigentlich machen?
Und was antwortest du da inzwischen?
Als allererstes Museum, weil das so ein, ich glaube auch von dem, was jetzt alle Altertumswissenschaften betrifft, so ein, also das kann man mit allen Altertumswissenschaften machen, dass man ins Museum gehen kann, das Ganze so vermitteln kann. Man kann in Verläge gehen, auch, also wir haben von einer gehört, die hat, ich glaube, evangelische Theologie und Ägyptologie studiert und jetzt ist sie in einem wissenschaftlichen Verlag, der eben genau in die Richtung publiziert und dann kann sie die ganzen Themen halt eben so ein bisschen besser einordnen, weil sie durch ein Studium halt diesen Überblick hat. Wir hatten auch von welchen, die sind in der Universitäts-, in der Verwaltung so ein bisschen gelandet, die auch verschiedene Projekte mit anderen Universitäten zusammenleiten, so Wissenschaftskoordination. Genau, man kann eben auch in der Universität bleiben. Man kann ja auch als Lehrkraft fungieren. Man kann ja zu verschiedenen Projekten gehen. Da gibt es ja entweder Universitätsprojekte oder in Mainz gibt es ja auch die Akademie der Wissenschaften. Die ist ja für, ich sag mal, Projekte, die ein bisschen länger gehen, zuständig. Genau, also der Arbeitsmarkt ist schon sehr groß.
Ja. Genau, also auch Denkmalpflege, ne? Die ganzen also wir haben auch noch stehen die Landesarchäologien. Es gibt so viele unterschiedliche Sammlungen und Ausstellungen und Stiftungen, die sich nur mit diesen Themen auseinandersetzen. Also all die diese Dinge wären Möglichkeiten.
Oder Wissenschaftsjournalismus,
irgendwas.
Genau. So in dem Bereich noch.
Absolut. Ich habe mal noch eine Frage. Was glaubst du denn? Du hast ja gesagt, diese Reaktion von den Leuten, wenn du sagst, du machst Ägyptologie, ist eigentlich erstmal eine sehr interessierte Reaktion, weil die alle irgendwie eine Assoziation dazu haben, so wie ich mit den Was-ist-was-Büchern oder sowas. Oder die denken dann, die erzählen dann wahrscheinlich irgendwie, ja, und ich war im neuen Museum in Berlin und warst du da auch schon mal und konntest du dann die Hieroglyphen lesen und düdel. Also das sind wahrscheinlich so klassische Reaktionen, die da kommen. Was glaubst du denn, was die Leute so fasziniert? Also was ist das, was dieses Interesse so weckt an genau diesem Schwerpunkt, den du hast?
Ich glaube eben, weil es so diesen faszinierenden Aspekt so, okay, das ist ja das, was die Leute fasziniert, eben weil es Ägypten, da verbinde ich auch so diese goldenen Kinderbücher, die so geglitzert haben und da hat man reingeguckt und dann die verschiedenen Gottheiten, die ja auch dann, man hat ja so diese Gottheiten mit den zum Beispiel Tierköpfen so direkt im Kopf. Und eben die Hieroglyphen, weil es sowas Undurchsichtiges quasi ist. Also man denkt so, ja, okay, das war, ist irgendwas Mystisches oder so von vergangenen Zeiten oder und dadurch, also eben das, was ich am Anfang meinte, was ja dann, also dass halt die Leute eben doch so menschlich sind wie
wir.
Ja,
genau.
Und ich glaube, dass das ein Faktor ist. Ich glaube auch, weil man eben in der Schule nicht so tief darüber redet, wie zum Beispiel über die Antike.
Ja.
Und ja, dass es halt auch durch Popkultur so ein bisschen mystifiziert ist.
Ja, das stimmt, das kann sein, ja. Ich glaube auch, also wenn ich jetzt als Laien durch Museen gehe, ich interessiere mich sehr für Altertumswissenschaften in jeder Hinsicht, sowohl für die Objekte oder das Materielle als auch für das Sprachliche, was da teilweise ausgestellt wird. Und ich glaube, das, was ich da so faszinierend finde, ist, dass eben genau diesen Aspekt, dass du siehst, das ist eine komplette Zivilisation. Also da sind super kluge Menschen gewesen. Das ist alles organisiert gewesen. Also das mich interessiert auch manchmal so dieses ganze Soziologische dran. Also mit soziologisch meine ich, wie hat diese Gesellschaft eigentlich funktioniert? Wie hat die gelebt? Und zum Beispiel, jetzt komme ich auch wieder mit dem neuen Museum in Berlin, aber also ich war jetzt im neuen Museum in Berlin letztes Jahr und habe mir eine komplette Ausstellung zu Schmuck angeguckt, also ausschließlich Schmuck und zwar wirklich über die Jahrhunderte. Und es war so spannend mal zu sehen, dass einfach schon, also wie früh Leute schon angefangen haben, Schmuck herzustellen, den zu tragen, Und da wurde sich so richtig mit auseinandergesetzt, was ist da eigentlich, was steckt da dahinter, warum schmücken wir uns, ja? Warum machen wir das schon so lange und man kann ja auch wirklich, Ägypten ist da ja auch ganz groß dabei, also was Schmuck angeht und Kosmetik und all diese Fragen. Und es wurde da auch behandelt und ich finde, diese Ausstellung hat auch so ein bisschen gezeigt, diese ganz alltäglichen Dinge, ja, wie nehmen wir Nahrung zu uns, mit welchen Bestecken machen wir das und all diese Sachen waren halt einfach immer schon Thema und das ist, glaube ich, auch das, was ich jetzt persönlich so faszinierend dran finde. Ja.
Ja, total.
Ja, cool. Mhm.
Muss ich mir, glaube ich, auch anschauen, die Ausstellung. Finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Wenn wir jetzt gerade so bei so spannenden und Lieblingsthemen sind, wäre noch eine Frage von mir. Gab es irgendein Seminar in deinem Schwerpunktbereich, wo dir das Thema super gefallen hat oder was du spannend fandest, was du noch erzählen könntest, damit wir so einen Einblick kriegen, was erfährt man denn da noch? Ne? Franzi hat es ja jetzt mit dem Schmuck gesagt, ich kann mir vorstellen, da gibt es noch andere Dinge.
Was ich auch interessant fand, ich hatte vor einigen Semestern ein Seminar über die Särge und Sarkophage in Ägypten, also wie die entstanden sind, wie sie funktioniert haben und wie sich diese Funktion auch über die Jahre verändert hat. Man denkt ja immer, Ägypten, ja, das war so eine Phase, aber in 3000 Jahren verändert sich die Gesellschaft natürlich sehr und wie sich die Rezeption der Särge auch so ein bisschen verändert hat. Genau, das fand ich sehr interessant.
Mhm. Kannst du da noch das was erzählen? Also was hat sich dann verändert und wie hat es überhaupt funktioniert da mit den Särgen?
Und 3000 Jahre.
Warum machen wir das eigentlich immer noch?
Es ist so krass. Wahnsinn. Ja, aber ich muss, da bin ich gerade noch mal kurz dran hängen geblieben. Ja, absolut. Erzähl gerne mal.
Ich muss mal gucken, wie viel ich noch zusammenbekomme. Also erstmal hat sich gerade in den ersten 1000 Jahren die Form vor allem verändert. Also dass es von, ich nenne es mal so einer Grubenbestattung zu Holzkästen wurden. Aha. Und irgendwann waren es Steinkästen, die eben immer noch rechteckig waren. Und irgendwann haben sie diese, also man nennt es anthropomorph, diese menschenförmige Form bekommen. Und dass sich das Material verändert hat. Also meistens waren die, also das ist eine der Definitionen, dass meistens die Sarkophage aus Stein waren und die Särge dann aus Holz. Und dass sich das aber manchmal von Holz zu Kartonage, das ist so ein, ich will nicht sagen Pappmaché, aber so ein ja, es gab auch Tonsärge, dass sich das eben so über die Zeit verändert hat, dass sich die Beigaben dazu verändert haben, dass, ich weiß nicht, bei uns habe ich, also im Christentum würde ich sagen, ist es ja so, der Sarg ist einfach so ein Gefäß für die verstorbene Person und in Ägypten hatte es dann eben teilweise noch die Funktion, dass es so einen Kontakt zur Außenwelt herstellen konnte. Also man hat ja auch Augen drauf gemalt, dass der Verstorbene eben nach außen schauen konnte und nachdem der Verstorbene verstorben war und im Sarg war, hat ja meistens der Kontakt zu der Verstorbenen nicht aufgehört. Man ist ja oft hingekommen, um zu beten, um Opfer zu geben, zum Beispiel indem man Essen verbrannt hat und dieser verbrannte Rauch ist dann eben in den Sarg eingezogen.
Ach krass.
Und diese Kontakt, sage ich jetzt quasi mal, haben zum Beispiel diese Augen hergestellt.
Ja.
Genau, sowas fand ich irgendwie sehr interessant.
Mega spannend. Weißt du noch, wie sich diese wie hast du es genannt? Grabbeilagen? Beigaben. Also die Beigaben. Ja. Beilagen. Okay. wie sich das verändert hat?
Zum Beispiel, vielleicht habt ihr schon mal von den Kanopen gehört. Das sind diese Gefäße, wo die Organe reinkamen.
Hä? Ah ja, das habe ich mal gelesen.
Nee, genau.
Also, davon habe ich noch nicht gehört. Was?
Bei der Bestattung wurden ja die meisten Organe entnommen des Verstorbenen. Bevor der mumifiziert wurde.
Ja.
Und dann wurde es in Gefäße reingebracht. Und zum Beispiel waren es am Anfang, ich nenne es jetzt mal einfache Steingefäße, die eben kurz, die ein bisschen beschriftet waren. Und irgendwann bekamen sie Menschenköpfe und wurden auch Söhne von einer Gottheit zugesprochen. Und eben dann bekamen die irgendwann Tierköpfe zum Beispiel. Und das hat sich so ein bisschen verändert.
Aha.
Oder es gibt kleine Ushepti, das sind Antworte- oder Helferleinfiguren, die dem Verstorbenen dann eben im Jenseits helfen sollten. Und da gab es am Anfang wenige. Und später gab es dann für jeden Tag einen Ushepti. Und da gab es irgendwie 365 kleine Figürchen und nochmal 12, die halt jeden Monat so ein bisschen überwacht haben und dann irgendwie dann noch Figuren.
Und die wurden dann alle dazugegeben, oder wie?
Am Ende, ja. Und es ging auch so ein bisschen drum, wie sich die Grabkammern entwickelt haben. Zum Beispiel im Mittleren Reich, das war so circa 2000 vor Christus, waren zum Beispiel von Privatmenschen, das Grab ganz klein. Und es gab Holzmodelle, die drauf waren, zum Beispiel von einem Schiff, dass der Verstorbene halt eben so den Fluss nochmal hoch oder runter fahren kann. Und da gab es Modelle eben mit zum Beispiel mit einem Schiff mit offenem Segel, um Stromaufwärts, also nach oben zu fahren. Und mit gehisstem Segel, um wieder quasi den Strom entlang hinunterzufahren. Oder Modelle von Kornkammern oder so, um zu zeigen, also Modelle von Werkzeugen, zum Beispiel, die der Verstorbene benutzt hat im Alltag noch. Genau, und diese Modelle gab es aber eben irgendwann nicht mehr, sondern zum Beispiel mehr von diesen Antwortefiguren, diesen Ushabtis. Und das hat sich dann irgendwann geändert.
Aber immer mit dem Hintergedanken, der Person im Jenseits irgendwelche Sachen zu ermöglichen, genau, gell? Das war genau. Doch immer so der Hintergedanke. Ja. Und habt ihr euch auch mit dem Thema Mumifizierung beschäftigt? Also wurde das auch thematisiert? Weil das ist ja auch eine krasse, also für damalige Zeit, wir reden, ne, vom Zeitraum, also weit, also 1000 Jahre vor Christus, ja. Tausende Jahre vor Christus, eigentlich eine sehr krasse Technik, glaube ich, ne, die auch gut funktioniert hat mit der Mumifizierung, oder? Wie wurde das gemacht?
Die hat sich auch Stück für Stück entwickelt. Mhm. Also ganz, ganz am Anfang so, ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber ich sage jetzt einfach mal so 4000 vor Christus, wurden Menschen eben einfach im Wüstensand bestattet. Und dadurch, dass es so trocken war, haben die sich von Natur aus mumifiziert. Und dieser Vorgang, als dann zum Beispiel die Menschen in Grabkammern beigesetzt wurden, waren die nicht mehr von Sand umgeben. Und dann hat sich dieser Vorgang so Stück für Stück entwickelt. Mhm. Es gab mal eine Zeit, auch am Anfang, wurden die zum Beispiel in Gips so ein bisschen eingewickelt, sage ich jetzt mal. Aber irgendwann wurde es viel elaborierter. Dann wurde zuerst die Mumie, der Verstorbene 70 Tage in Salz gelegt, um erstmal komplett auszutrocknen. Beziehungsweise wurden vorher eben die Organe entfernt, das Gehirn entfernt. Dann wurde man eingesalbt mit ätherischen Ölen und dann wurde man bandagiert.
Klassische Mumie, genau.
Und dann gab es irgendwann Zaubersprüche auf diesen Mumienbinden, um den Verstorbenen zu schützen. Oh. Und es hat sich dann, also es ist ja nicht so von jetzt auf morgen so entstanden, sondern eben diese Zeit lang, weil sich halt, ich meine, am Ende waren Ägypten von den Griechen und dann den Römern besetzt. Und die Römer haben entweder diese, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, diese Mumienporträts gemalt, die den Verstorbenen sehr ähnlich sehen.
Ja.
Und ich glaube, davor, die Griechen haben die Verstorbenen zum Beispiel verbrannt. Und das war ja für die in der ägyptischen Tradition ja eigentlich was ganz Schlimmes, weil man ja den Verstorbenen erhalten möchte für das Leben nach dem Tod. Und das ist so eine komplett andere Kultur. Und so hat sich das eben verändert. Das finde ich auch sehr interessant.
Ja, also das heißt auch wieder da der Hintergedanke, der Körper muss erhalten bleiben für das Leben nach dem Tod, weil der Körper da noch gebraucht wird.
Genau.
So, ne? Ja, krass. Ja. Oh, es ist spannend. Ich könnte super da jetzt echt weiterreden.
Super spannend.
Oh Mann. Und um jetzt den Bogen nochmal zu bekommen zu den anderen Schwerpunkten, die du ja nicht hast, das ist klar. Ja. Aber das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen anderen Schwerpunkt in Alpha, dann geht das aber genauso Deep Dive, wie du es jetzt über die Ägyptologie erzählt hast. Ja?
Ja.
Also das heißt, da die Leute, die, byzantinische Archäologie machen, machen da dann eben diesen Deep Dive und könnten jetzt die krassesten Geschichten erzählen und sagen, wie es da so ausgesehen hat in der Zeit zum Beispiel.
Genau.
Ja, krass.
Ja, ich hatte mich letztens mit Leuten, die klassische Philologie studiert haben, unterhalten und dann haben sie sich auf einmal gestritten, Cicero war er eigentlich in dem einen Streit irgendwie der Böse oder war der andere der Böse? Und da habe ich neben dran gehockt und dachte mir so, ja, es geht um irgendwelche spezifischen Sachen eben, die gelernt haben. Und am Ende schreibe ich auch meinen Bachelor quasi in dem Fach, was ich mache.
Ja.
Und deshalb sammelt man sein ganzes Wissen dafür.
Ja, cool.
Ja.
Und man hat aber auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt einen Schwerpunkt gewählt habe und merke dann irgendwie, okay, Ägyptologie fand ich erstmal total spannend, aber ich möchte jetzt doch eher vor- und frühgeschichtliche Archäologie machen, dann kann ich das wahrscheinlich auch nochmal wechseln,
genau,
oder?
Genau.
Ja. Okay. Ja. Was würdest du denn sagen, also dieser Studiengang Alpha, für wen ist der denn geeignet? Also wem würdest du denn empfehlen, sich für dieses Studium zu entscheiden?
Also auf jeden Fall Leuten, die sich wirklich dafür interessieren. Weil es eben, je nachdem, was man macht, sehr spezifisch wird und man dann wirklich so ich sag mal, dranbleiben muss, mhm. um halt auch sich zum Beispiel bestimmte Grammatiken anzueignen mhm. oder irgendwie bestimmte Münzformen oder so in einem anderen Fach zu einer Zeit zuzuordnen. Also mhm. es wird ja sehr spezifisch. Also es ist wirklich so ein Interessenfach.
Sehr schön. Ja. Cool. Normalerweise sprechen wir am Ende immer über die Berufsmöglichkeiten, das haben wir schon gemacht. Ich habe jetzt noch eine Frage zum Abschluss, weil du ja jetzt in einem Doppelstudium bist und ich finde, dass dein Weg, wie du ihn beschrieben hast, auch am Anfang hast du gesagt, du warst dann auf diesem Feld mit dem mhm. Landwirt und hast irgendwie gemerkt, ich möchte irgendwie das machen, wo mein Herz gerade hinschlägt, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Ich finde, dass dein Weg so ein bisschen zeigt, wie Studium einen so richtig in ein Thema reinziehen kann, wo man am Anfang noch gar nicht mit rechnet. Also du hast ja angefangen, du hast gesagt, du wolltest eigentlich irgendwas mit Kunst machen, dann hast du Kunstgeschichte angefangen, Ägyptologie war eigentlich dein Nebenfach und jetzt ist das der große Schwerpunkt. Mhm. Wie empfindest du das? Also hast du damit gerechnet, als du angefangen hast zu studieren, dass Studium einen so in den Bann zieht, in so ein bestimmtes Thema rein zu tauchen, sage ich mal?
Als allererstes nicht, nee.
Ja.
Bei mir hat es, glaube ich, in der Ägyptologie damit angefangen, in der Einführungswoche noch, bevor das erste Semester wirklich anfing,
ja.
als irgendwie kurz angerissen wurde, ja, und dann lernen wir Hieroglyphen und dachte ich mir so, wow, stimmt mhm. das wirklich? Weil danach wurde es nicht mehr erwähnt und dachte mhm. ich mir so, oh nee, das geht ja, also das war auf einmal so, wow, das ist so interessant, irgendwie das so zu lernen.
Ja.
Und auf einmal habe ich dann gemerkt, dass halt auch meine, so in den ersten, ich glaube im vierten Semester bin ich gewechselt, also in den ersten drei Semestern auch meine Noten so gestimmt haben so und nicht alles so. Also das gibt einem ja auch so ein Selbstbewusstsein, ja. sage ich jetzt mal, dass ich von der Schule zum Beispiel gar nicht mitgebracht hatte. Da war ich so, ja, durchschnittlich, sage ich mal. Mhm. Und ich finde, wenn man so ein bisschen Abstand nimmt von der Schule und dann auch in so ein kleines Fach kommt, weil ich glaube, das ist auch ein Faktor, dass der dass die Lehrkräfte ihren Job sehr gut machen in der Ägyptologie. Mhm. Und dadurch wird man so richtig in den Bann gezogen von dem Fach mhm. und traut sich aber auch zu, ich kann das, dieses ja. Doppelstudium mhm. zu machen, weil es eben so funktioniert, also weil es für mich so funktioniert hat. Und dann ja. sagt man, okay, ich kann das machen und ich mache das. Also
ja.
das ist so ein Wandel und auch so ein bisschen so ein Erwachsenwerden und selbstbewusster werden ist und dann muss man sich das eben einfach zutrauen ja. und auf einmal, ja, steigt man so in diese Welt ein.
Ja, und wird zur Expertin für diese Welt, ne? Ja. Ohne dass man das eigentlich am Anfang vorhatte.
Ja.
Und das finde ich echt einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch für unsere HörerInnen, die an der Stelle vielleicht noch nicht stehen, weil sie eben diese Studienwahl noch nicht getroffen haben, dass viele der Sachen, die vielleicht für euch interessant sein könnten, ihr noch gar nicht kennt oder noch nicht ja. wisst und dass das Studium an der Universität auch ein bisschen darum geht, dass man die Möglichkeit hat zu sagen, ich tauche in was ganz, ganz, ganz tief ein. Ich werde zur Expertin oder zum Experten für etwas, von dem ich vorher vielleicht noch gar nicht wusste oder geahnt habe, dass es das wird oder dass es das gibt. Und wir erleben das, glaube ich, ganz oft, Annabelle, ne, in der Beratung auch, dass wir Leute da sitzen haben, die den Schwerpunkt nochmal verändern, die mhm. genau diese Erfahrung machen, die du jetzt gemacht hast, dass sie plötzlich was entdecken, wo sie sagen, das ist es jetzt. Es mhm. ist gar nicht vielleicht, es ist auch mein Interesse an Kunst, aber es ist jetzt eben ja. ganz stark Ägypten. Und ich glaube, diese Möglichkeit, das zu erleben, ist was ganz Besonderes im Studium. Und mhm. ich glaube, das geht auch ganz vielen so. Und ist auch nochmal so ein Plädoyer von mir dazu zu sagen, sich nicht so krass zu stressen, was diese Frage, was mache ich danach damit, das Studium auch nicht so als Berufsausbildung zu sehen, auf sondern zu sagen, hey, ich habe hier die Möglichkeit, einen Deep Dive zu machen und Expertin für was zu werden. Und was ist denn das, was mich so interessiert und so catcht, dass ich da ja. jetzt reintauchen will? Ja.
Ja, ich glaube auch, für alle, die denken, ja, das ist mir zu unsicher jetzt so, Archäologie, das mhm. am Ende habe ich ja gar keinen richtigen Job. Also wenn man so wirklich davon in den Bann gezogen wird mhm. und das am Ende auch nicht schlecht macht, dann findet man auch, also dann kommt das auch auf einen zu.
Mhm. Schön.
Schönes Schlussplädoyer.
Finde ich auch. Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, dass du uns diese Einführung in diesen coolen Studiengang Alpha, der eben ganz neu ist und an der Uni Mainz angeboten wird. Wir packen alles in die Shownotes an Infos, die ihr dazu braucht, dass du uns das vorgestellt hast. Und ja, ich glaube, da werden jetzt einige Leute das sehr spannend finden und das vielleicht in Betracht ziehen, kann ich mir vorstellen.
Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Vielen, vielen Dank.
Wenn ihr Fragen habt, entweder zu Alpha oder zu den anderen Studiengängen, die wir jetzt hier angesprochen haben, sei das Altgriechisch oder Ethnologie oder Evangelische Theologie oder was auch immer, guckt einmal in die Folgen, die wir schon gemacht haben, und ihr könnt uns auch jederzeit schreiben an zsb@uni-mainz.de und wir beantworten da gerne eure Fragen zum Thema Studienwahl oder was könnte mich interessieren, und wir hören uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin habt eine gute Zeit und ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.